Hallo und herzlich willkommen zur neuen weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Podcast, wo komplexe Medizinthemen und Gesundheitsthemen einfach in Worten erklärt werden. Heute haben wir das Oberthema Yoga und als Experte haben wir Sebastian Stubbe mit am Start.
Hallöchen.
Sebastian, magst du dich ein bisschen vorstellen, damit wir wissen, wo deine Expertise herkommt?
Ja, also ich bin Physiotherapeut vom Beruf und neuerdings habe ich eine Ausbildung zum Yogalehrer gemacht in Indien Ende letzten Jahres und freue mich jetzt drauf, die neu erworbenen Erkenntnisse mit in mein Alltagsleben, Berufsleben reinzubringen.
Ganz genau. Yoga ist ja für viele erstmal ein Schlagwort. Also viele können unter Yoga vielleicht so ein bisschen Übungs- oder Dehnübungen vorstellen. Ja. Kannst du vielleicht Yoga ein bisschen genauer definieren? Was ist das eigentlich?
Also ich würde so weit gehen, sogar tatsächlich zu sagen, dass wenn ich Yoga regelmäßig für mich mache, dass das mit die beste Form der Prävention für ganz, ganz viele orthopädische Krankheitsbilder sind und auch für bestehende Probleme super Lösungen bietet, muss man ganz ehrlich so sagen. Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, dass man die Übungen sauber macht, dass man halt nicht mit einem, weiß ich nicht, Beispiel mit einem krummen Rücken jetzt auf Ach und Krach versucht, irgendwie mit gestreckten Beinen oder mit durchgestreckten Knien die Finger zum Boden zu bringen, sondern natürlich auch seine eigenen Limits zu respektieren. Und wenn man das Ganze einmal für sich selber verstanden hat, ist das ein super geiles Konzept, um wirklich ein langes und gesundes Leben führen zu können.
Das Besondere an Yoga ist, dass es so ein bisschen Teil einer Kultur ist.
Ja.
Und die, sage ich mal, die Yoga-Kunst ist ja schon über tausende von Jahren alt, dass die Leute schon zu der Zeit gewusst haben, was gut für den Körper ist. Würdest du dem zustimmen, dass Yoga eine Ansammlung von bestimmten Übungen ist, die man im Laufe einer bestimmten Zeit oder bestimmten Form dann durchführt? Oder ist das mehr als das? Sind das reine Übungen?
Oder ja, ist das? Also ich sag mal grundsätzlich, was man als klassisches Yoga-Training bezeichnet. Also da allein, ich sag mal, das Wort Training ist schon deshalb mit Anführungszeichen zu sagen, du hast halt deine sogenannten Asanas. Das ist dieses klassische Workout, wie man es kennt. Also wo man Dehnübungen macht, wo man in spezielle Posen reingeht. Allerdings ist grundsätzlich Yoga noch viel tiefer. Du hast Atemübungen, du hast Meditationsübungen, die mit da reingehen. Du hast auch einen großen Teil von Yoga-Philosophie. Und was, ich denke mal, viele, die sich mit dem Thema nicht tiefgründig befasst haben bisher, nicht wissen, ist wahrscheinlich halt auch, dass Yoga nicht gleich Yoga ist. Es gibt Dutzende, wahrscheinlich Hunderte verschiedene Arten von Yoga. So, das startet halt mit klassischen Yoga-Stilen, die halt wirklich, wie du auch gerade schon sagtest, steinalt sind. Beispiel jetzt zum Beispiel Hatha-Yoga, Ashtanga-Yoga, was eher so Power-Yoga, also was anstrengend ist, wo tatsächlich dieser körperliche Teil im Fokus steht. Und was viele, denke ich mal, so aus der westlichen Welt mit Yoga verbinden, ist das Vinyasa-Yoga beispielsweise. Das ist moderner. Du hast trotzdem auch viele so von den, ich nenne es mal klassischen Posen, die man so kennt, mit dabei. Aber das Ganze ein bisschen moderner adaptiert. Das kann in so einem Flow sein, dass man in die Übungen, dass man von Pose zu Pose sehr schnell fließt, dass man dadurch aber auch nicht so in diese Endposition vielleicht reinkommt. Und es aber halt trotzdem für viele dann auch wirklich diesen sportlichen Aspekt hat, was man halt Yoga zweifelsfrei auch zuschreiben kann. Yoga kann sehr anstrengend sein, muss aber auch nicht immer. Und dann gibt es zum Beispiel auch Yin-Yoga, das komplette Gegenteil. Yin-Yoga ist ein reines passives Yoga. Da gehst du teilweise bis zu 4-5 Minuten lang in eine Position rein, in irgendeine Dehnposition, die sich anfangs auch echt unangenehm anfühlt, wo du denkst, oh Gott, meine Hüftöffnung als Beispiel, die ist schon auf Anschlag. Und du haarst einfach aus, du atmest ruhig und stellst fest, wie viel sich da tut. Wie viel sich auch nach 2, 3 Minuten noch tut. Wie du merkst, zum Beispiel meine Hüfte, die öffnet sich immer weiter und weiter und weiter. Oder Wirbelsäulenrotation oder was auch immer. Da kommt ganz viel. Und das sind dann eher so passivere Yoga-Stile, die, ja, ich sag mal, für jeden Geschmack ist da was dabei auf jeden Fall. Okay. Und wenn du dich einfach wirklich körperlich verausgaben willst, dann wäre zum Beispiel, wie ich eben meinte, Ashtanga-Yoga. Da sagt man so auch klassisch, breite Schultern und ja, kräftig, nicht kräftig im Sinne von wie im Fitnessstudio Bodybuilder oder so. Bei so einem Ashtanga-Yoga ist weniger dieses, wie soll ich sagen, dieses Spirituelle im Vordergrund. Das hast du ja auch bei manchen Yoga-Stilen, da wird dann auch viel mit Räucherstäbchen oder auch wirklich, wie gesagt, mit Meditation, mit Musik. Da kommen ja auch teilweise Instrumente mit in den Einsatz, so eine Handpan oder, ich weiß den Namen nicht, aber so eine Art Akkordeon, solche Sachen. Das hat alles seine Berechtigung, das ist alles schön und es ist ja nicht nur der körperliche, sondern auch viel der geistige Aspekt, der da halt eine große Rolle spielt.
Jetzt hast du schon den geistigen Aspekt angesprochen und wir haben zuvor auch über die Philosophie, die hinter Yoga steht, gesprochen.
Ja.
Wie würdest du die Yoga-Philosophie oder sage ich mal Lebensphilosophie definieren? Ich meine, du hast es ja im Ursprungsland gelernt.
Ja.
Wie würdest du es für dich definieren und wie ist es denn dort festgelegt?
Also grundsätzlich würde ich das Ganze so beschreiben, dass man, ja, wie soll man sagen, es wird wenig verurteilt. Es geht sehr viel um das Thema Achtsamkeit und ja, wie beschreibt man das? Ich muss sagen, ich glaube, von Yoga würde fast jeder profitieren. Sei es halt, und das sogar so weit würde ich gehen zu sagen, halt auch den rein körperlichen Aspekt, also dass man halt wirklich, ich mache es wieder in Anführungszeichen, trainiert, dass man halt seine Muskeln stärkt, weil das tust du zweifelsohne, du wirst beweglich, du baust Muskulatur auf, aber auch nicht so dieses Klassische wie im Fitnessstudio, wenn man Maximalkraft trainiert, dass du einen dicken Arm bekommst. Es kommt ja auch immer darauf an, von wo starte ich. Wenn ich jetzt 10 Jahre lang Bodybuilding gemacht habe, dann sind meine Muskeln verkürzt, wie man sich's nur vorstellen kann. Da ist, glaube ich, mit Fingerspitzen auf den Boden kommen in keinster Weise auch nur im Ansatz dran zu denken. Nicht, dass das Ziel wäre, wie gesagt. Das ist ja auch in keinster Weise das Ziel, dass man in irgendwelche Posen reinkommt. Im Gegenteil. Jeder sollte sein Limit respektieren. Und das ist auch das Wichtige, was eine gute Yogaschule oder eine gute Yogastunde ausmacht, dass man halt eben nicht einfach, weil der Yogalehrer jetzt irgendeine Übung vormacht, ich mir mit Ach und Krach dahin kommen will, weil das gibt ganz schnell Rückenschmerzen oder sonstige Probleme. Ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Achtsamkeit, das würde ich, glaube ich, so mit an erste Stelle stellen, dass man wirklich ein gutes Körpergefühl bekommt, dass man merkt, was tut mir gut. Und es ist erstaunlich, wie viele Probleme, Krankheitsbilder, Muskulaturschmerzen, Gelenkschmerzen, man mit einer regelmäßigen, adäquaten, ja, mit einem Yoga-Training selber in den Griff bekommen kann. Es gibt ja auch heutzutage, besonders seit Corona, auch ganz viele Online-Angebote, sei es YouTube, sei es irgendwelche Yoga-Instruktoren, die halt auch in Kleingruppen über, was ist das, Zoom oder so, wo man dann sich anmelden kann, wo man dann einen gewissen Beitrag vielleicht zahlt, bei YouTube meistens tatsächlich sogar kostenlos. Das kann ich sehr empfehlen tatsächlich auch. So habe ich sehr viel seit Covid auch selber angefangen. Und ja, also die Möglichkeiten, muss ich sagen, die sind kolossal. Ich wünschte wirklich, ich hätte es früher für mich entdeckt. Mhm.
Ja, Yoga ist ja eine Möglichkeit, seinen Körper kennenzulernen, zu verstehen, was kann ich bewegen, wie kann ich das bewegen und so wie ich das verstanden habe. Yoga gibt ein gewisses Framework im Sinne von Formen, Übungen, Bewegungsabläufen,
ja,
damit du das tatsächlich auch in der Tat umsetzen kannst.
Genau.
Jetzt hast du auch über Meditation gesprochen. Mhm. Meditation bevormundet ja meist, dass man sich nicht bewegt.
Ja.
Ist es denn auch ein Teil von Yoga, dass man meditiert? Beziehungsweise ist Yoga eine reine Bewegungskunst?
Ich sag mal, Thema Meditation ja und nein. Das würde ich wieder sagen, das kommt sehr auf den Yoga-Stil an. Grundsätzlich, meiner bisherigen Erfahrung nach, ist es bei den meisten Yogaschulen oder Stunden zumindest ein kleiner Teil. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass man sich eine Stunde hinsetzt, was übrigens sehr fordernd ist. So, da sind schon teilweise nach einer Minute oder zwei Minuten, wenn man sich hinsetzt und versucht, wirklich einfach mal nur zu beobachten und reinzufühlen. Zum Beispiel nach einer Yoga, nachdem man die Asanas gemacht hat, die Übungen. Danach ein kleiner Teil, sich im Anschluss noch auf der Matte. Man setzt sich hin mit geschlossenen Augen im Schneidersitz und spürt einfach nur in seinen Körper rein. So, und da ist es komplett normal, dass die Gedanken ganz schnell abschweifen. Aber auch das gehört dazu. Da geht es ja auch wieder ums Bewusstsein, dass wenn das eben passiert, was garantiert passiert. Also ich sag mal, wenn du dich jetzt als Ungeübter auf die Matte setzt und es hinkriegst, 10, 15 Minuten lang zu meditieren, das ist schon viel. Das ist schon wirklich viel. Und da halt, ich sag mal, da sind die Grenzen natürlich auch nach oben hin offen. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, jetzt mir gar nicht das Ziel zu setzen. Ich will jetzt jeden Tag 30 Minuten, 60 Minuten, was auch immer, meditieren. Wenn ich 5 Minuten mich hinsetze und in mich reinspüre, 5 Minuten sind 5 Minuten. Das gibt einem schon viel. Mhm. Da geht es dann halt um die Regelmäßigkeit. Ne?
Ja, ja.
Und dann das Steigern kommt von selbst meistens.
Ich habe mich tatsächlich auch eine Zeit lang mit Meditation beschäftigt. Ich finde, es ist eine sehr effektive Möglichkeit, um seine Gedanken zu verstehen. Und das Paradoxe bei der Meditation, was ich dann damals für mich festgestellt habe, wenn ich das teilen kann, dass wenn du verstehst, dass du selbst nicht der Verstand bist und du rein aus reinem Bewusstsein betrachten kannst, was dein Verstand sagt und denkt, das gibt dir enorm viel Freiheit. Und durch Yoga, ich persönlich habe mich noch nicht viel mit Yoga beschäftigt, aber ich finde das Thema sehr spannend. Das kann dir auch nochmal einen Zugang geben für eine Meditation.
100%. Ich würde sagen, es ist eine gute Vorbereitung tatsächlich.
Ja, ja.
Weil du auch gerade dadurch, dass du deinen Körper ja aktiviert hast, du hast ja Dehnübungen, du bist ja in Positionen gegangen, die sich unangenehm anfühlen. Dehnpositionen. Du hast irgendwelche Positionen eingenommen, die sich unangenehm anfühlen, weil die Muskulatur einfach anfängt zu zittern, weil du in, weiß ich nicht, zum Beispiel so einer Chair-Pose, wo du in so einem Luftsitz bist, wo du einfach merkst irgendwie, oh mein Gott, was passiert da mit meinen Oberschenkeln? Und wenn du dann diese Übungssequenzen durchgemacht hast und dich danach hinsetzt und du spürst ja, dass meine Beine, da ist jetzt, du spürst richtig so, oh, dieses wohlige Gefühl nach dem Sport, da ist, irgendwas ist da. Und darum geht es ja auch dann bei so einer Meditation, weil da hast du dann ja einen direkten Input. Also klar, du kannst dich einfach als Morgenroutine sagen, ich setze mich jeden Morgen eine Viertelstunde hin und meditiere für mich. Gibt ja auch geführte Meditationen, das ist ja auch viel einstiegsfreundlicher. Aber ist ja im Grunde auch egal wie. Aber wenn ich mich halt hinsetze und ich habe meinen Körper vorher irgendwie aktiviert, so, dann habe ich da automatisch schon so ein wohliges Gefühl, was mir bei diesem Reinspüren, ja, das Ganze eigentlich, würde ich sogar sagen, das Ganze ein bisschen erleichtert.
Nun machen wir jetzt auch einen kleinen Schwenker zu der Physiotherapie. Mhm. Und zwar, wie wir das auch gemeinsam festgestellt haben, ist Yoga vor allem auch eine Kunst und eine Bewegung. Und wir in der Physiotherapie versuchen ja mit Bewegung und Aktivität bestimmte Krankheitsbilder und Beschwerden zu verbessern und zum gewissen Grad auch zu heilen. Wo siehst du für dich die Verbindung bzw. Möglichkeiten, gerade in Yoga Beschwerden zu behandeln oder vielleicht präventiv zu behandeln?
Ja, also da muss ich eine Lanze brechen, weil ich bin mittlerweile tatsächlich überzeugt, ganz viele unserer Patienten, wenn die regelmäßig Yoga machen würden, wären ganz viele Behandlungen so gesehen gar nicht nötig. Es würde ganz viel präventiv schon mal vorwegnehmen. So, das ist natürlich jetzt die ideale Traumwelt. Die haben wir jetzt ja natürlich nicht. Ja. Wenn ich jetzt schon einen Bandscheibenvorfall als Beispiel habe, ein frischer Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule, dann braucht man sich nichts vormachen, dann brauche ich jetzt auch kein Yoga machen. So, dann geht es halt eher darum, da Entspannung reinzubringen und dass das ausheilt. So, aber da wäre präventiv zum Beispiel, hätte man da mit Sicherheit Rückenmuskulatur, die tiefe Rückenmuskulatur aufbauen können, dass halt einfach so ein Bandscheibenvorfall nicht geschieht. Aber wenn wir jetzt halt beim Stand sind, so für den Durchschnittsmenschen, dass man jetzt keine akuten Rückenleiden als Beispiel hat. Wobei, wegen mir lass es Rückenleiden sein, lass es kein Bandscheibenvorfall sein. Du hast diffuse Rückenschmerzen. Das kommt ja auch oftmals von verkürzter Muskulatur, vom verkürzten Iliopsoas, der dicht gemacht hat, was auch immer. Das sind alles Themen oder Muskeln oder Dehnübungen, wenn man so will, die wir ja auch im Physioalltag, du hast jetzt einen Patienten, dem zeigst du halt eine Dehnübung für den Iliopsoas. So, und dann machst du eine Yogastunde mit und merkst halt, irgendeine Pose ist im Grunde vom Effekt her genau das Gleiche. Also du kannst da halt sehr viel mit abholen. Und wenn es, zum Beispiel Kniearthrose, 70-jähriger Mann oder Frau mit einer Kniearthrose, hat vielleicht noch nie viel Sport gemacht, hat von Yoga gar keine Ahnung, dann muss man sich auch nichts vormachen. Dann ist die Zielsetzung jetzt nicht, ich will jetzt in den fortgeschrittenen Posen mein Bein über den Kopf kriegen, bildlich gesprochen jetzt. Wofür auch. Aber jeder kann für sich in seinem Ausmaß, und es gibt zum Beispiel auch Yoga für Senioren, wo wirklich ganz kleine Sachen gemacht werden, wo man auf diversen Ebenen, lass uns das beim Beispiel Arthrose bleiben, in der Physiotherapie als Beispiel, wenn jemand eine Arthrose hat, was machen wir da? Wir machen viel Bewegung, dass Leute halt, sofern es halt geht, dass man da halt einfach die Gelenkflüssigkeit nochmal, dass da alles schön mobilisiert wird und geschmiert wird. Das machst du mit Yoga auch so. Das kommt natürlich auf die Übungen an, jetzt bei diesem passiven Yin-Yoga zum Beispiel natürlich eher weniger. Ja.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich selber stelle auch fest, dass ich, wenn Patienten Übungen gezeigt werden oder wenn ich eine Übung zeige, häufiger auch manche Übungen tatsächlich aus dem Yoga stammen. Mhm. Ne, zum Beispiel der Morgenhund oder sonst was. Und da es ist immer faszinierend festzustellen, dass gerade diese Bewegungskunst oder die Körperkunst, Bewusstsein schon vor tausenden von Jahren entstanden ist.
Ja.
Und man da schon gewusst hat, wie heilend Bewegung sein kann.
Das
und
stimmt, ja.
Die Posen haben sich einfach über Jahrzehnte immer und immer wieder bewährt.
Ja.
Wenn du überlegst, oder du warst ja in Indien, meine Frau kommt ja auch aus Indien, ich war auch schon öfter dort. In Indien haben tatsächlich weniger Leute Rückenschmerzen. Es ist im Vergleich zu dem, was du in Deutschland siehst, einfach eine ganz andere, Kultur, und die Beschwerden, die sie haben, sind eher anderer Natur. Aber Rückenschmerzen ist ein seltener Fall, vor allem so, wie wir es hier in Deutschland haben.
Darf ich einhaken? Da kann ich dir echt nur zustimmen. Was mich zum Beispiel sehr positiv, ich bin nicht überrascht. Ich meine, man ist ja mittlerweile durch Internet, weiß man ja, wie es in gewissen Kulturen auch zugeht. Aber das halt mal selbst erlebt zu haben, zum Beispiel in der Yogalehrerausbildung, die ich mitgemacht habe, hat man durchgehend auf dem Boden gesessen, anstatt auf Stühlen, wie wir es in der Schule kennen.
Der Schneidersitz zum Beispiel.
Ganz genau, ja. So, also das denke ich mal, also so genau wie es im normalen Schulsystem, da wirst du dich wahrscheinlich durch deine Frau besser auskennen. Ob da jetzt immer auf dem Boden gesessen wird, weiß ich nicht. Aber es gehört schon zur Kultur dazu. Ja. Sei es halt, wenn du in einen Café gehst, dass es da halt eigentlich permanent auch zumindest Sitzecken gibt, wo du auf dem Boden sitzt, wo du halt so einen niedrigen Tisch hast. Ja. Und auch die 80-jährige Frau, die das ihr Leben lang gemacht hat, die kann das dann so.
Ja, das fängt allein schon bei der, zum Beispiel ganz banal gesagt, bei der Toilette an. Ne, die haben ja nicht die europäischen Toiletten, die wir hier haben, wo man sich hinsetzen kann. Es ist einfach so ein Loch. Und dann musst du halt tief in die Kniebeuge gehen. Und es gibt zum Beispiel manchmal gar keine Stühle. Dann gehst du halt in den Schneidersitz. Ja. Und es war auch gang und gäbe, dass wir uns mal einfach auf den Boden hinsetzen und speisen. Das ist ja... wäre in Deutschland sozusagen unzumutbar.
Ja, oder auch als Beispiel aus der Praxis von mir jetzt zum Beispiel. Ich habe einen Ofen, der ist ziemlich niedrig auf dem Boden. Und bis vor ein paar Jahren war es bei mir zum Beispiel auch so, wenn ich gesehen habe im asiatischen Raum, im indischen Raum, wenn Leute in diese Squat-Position gehen, wo man dann quasi, ja, squattet, das konnte ich nie. Da habe ich mich, das war für mich immer... super unangenehm. Du brauchst einmal Mobilität in den Sprunggelenken, du brauchst in der Knie, in der Hüfte, im Rücken. Diese Mobilität, so ich sag mal, runterzukommen, okay, aber da halt zu sehen, dass manche Leute da einfach gefühlt stundenlang entspannt drin sitzen können. Mittlerweile kann ich das. Bestes Beispiel wirklich, wenn ich bei mir gucken will, ob die Pizza im Ofen fertig ist, finde ich es immer mittlerweile super angenehm. Man geht halt runter und man merkt, hey, das ist echt entspannt und man kann das früher noch anders. Also da, wenn du regelmäßig gewisse Yoga-Übungen machst, merkst du, wie sich dein Körper verändert. Und das ist sehr spannend zuzuschauen auch.
Ich finde auch, ein gewisser Lebensstil kann auch eine bessere Gesundheit fördern. Zum Beispiel sowas wie auf dem Boden schlafen.
Auf dem Boden schlafen, ja.
Oder... wie wir das zuvor gesagt haben, in die Hocke gehen, was ja eigentlich eine natürliche Position ist, die wir verlernt haben zu machen. Also wenn du das, oder wenn du überlegst, wenn ein Patient zu dir kommt, die meisten werden das nicht können.
Ja, definitiv nicht. Und also hier aus dem Westen zumindest.
Aus dem Westen, genau.
Ja.
Und in Indien, oder wenn man einfach damit aufgewachsen ist oder das immer wieder praktiziert, eigentlich ist es eine ziemlich entspannte Position.
Ja, eigentlich
genauso
schon,
wie
auf wenn die Muskulatur das halt zulässt. Kennt, also wenn, wenn sie vorbereitet ist. Und wenn du halt dein, weiß ich nicht, 40 Jahre im Büro, wie wir jetzt hier auf Stühlen gesessen hast und hast halt, verkürzte Muskulatur, wo du nur hinschauen kannst, dann kriegst du das halt nicht hin. Und ja, ich sag mal, wenn du jetzt halt schon älter bist, du bist jetzt so im Rentenalter und hast halt einfach dein Leben lang auf dem Stuhl gesessen,
der Zug abgefahren.
Aber ja, das würde ich noch nicht mal sagen. Also das ist natürlich, es dauert länger, es ist anstrengender. Es ist natürlich auch die Frage, ist mein Ziel jetzt, vorm Ofen hocken zu können, um der Pizza zuzugucken? Aber selbst, das muss ja nicht das Ziel sein. Aber wenn du halt einfach trotz allem Fortschritte bei dir feststellst, dass du halt, sagen wir einfach nur, beispielsweise, du kommst besser runter oder du kommst weiter runter. Es muss ja jetzt auch nicht das Ziel sein, wie gesagt, ganz runterzukommen. So, aber jeder, der regelmäßig, das muss jetzt auch nicht jeden Tag sein, aber wenn du ein-, zweimal die Woche, was ja auch schon zugegebenermaßen regelmäßig viel ist, aber wenn du das langfristig zweimal die Woche 30 bis 60 Minuten Yoga machst, du machst richtig krasse Fortschritte. Ja. Im Umkehrschluss tatsächlich aber auch, wenn man dann, wo jetzt als Beispiel bei meiner Yoga-Ausbildung, da war jeden Tag, was waren wir da? Boah, locker 3 Stunden reine Asanas, also reine Übung, reine Yoga, wie man es halt so, wie man Yoga denkt, also ne, die Übungen. Und du sitzt den ganzen Tag auf dem Boden und du merkst halt einfach, wie viel sich tut an deiner Hüftöffnung. Du merkst plötzlich, hey, jetzt komme ich mit den Handflächen auf den Boden. Als Beispiel. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass wenn man es dann irgendwann wieder schleifen lässt, geht die Mobilität logischerweise auch wieder verloren. Also deshalb ist diese Konstanz das Wichtige, dass man da einfach dranbleibt.
Ja, die Regelmäßigkeit vor allem sieht man ja auch beim Patient, wenn er nur einmal zur Behandlung kommt und erwartet, dass er beim nächsten Mal sich schon eine Besserung einstellt. Das ist ja auch immer wieder utopisch. Deshalb,
oder tatsächlich eine Besserung ist eingetreten und dann denke ich, hey cool, jetzt brauche ich nichts mehr machen.
Genau.
So, dann kommt es halt auch irgendwann wieder.
Deshalb ist das, was wirklich schön ist beim Yoga, dass es mit deiner Lebensphilosophie untermauert ist.
Ja.
Dass du eine gewisse Struktur, eine gewisse Routine aufbauen kannst, dass eben die Sanyas, die Übungen, sorry.
Die Asanas, ja.
Die Asanas, sorry. Ja, ja. Die Asanas auch vorgegeben sind. Also es gibt ja eine Struktur, sodass du eine Routine aufbauen kannst. Und das hat man ja oft bei vielen, oder sage ich mal auch in der Physiotherapie, ne? Der Physio zeigt dir 3-4 Übungen, dann gehst du nach Hause, hast du wieder vergessen. Beim Asanas, du lernst wirklich nicht nur, sich richtig zu bewegen, sondern entwickelst auch ein gewisses Verständnis und eine Tiefe, wie du deinen Körper langfristig gesund halten kannst.
Stimmt.
Aber abgesehen davon, es gibt ja viele Ausbildungen in Yoga in Deutschland. Aber du hast dich bewusst entschieden, das in Indien zu machen.
Genau, richtig. Ich muss sagen, ich habe viel überlegt, was ich machen möchte, weil du hast auch super Angebote in Deutschland, keine Frage. Genauso wie du auch schlechte Angebote in Indien hast, bin ich mir auch sicher. Ja. Für mich, muss ich sagen, war halt tatsächlich aber auch dieses Verbinden von einmal eine neue Kultur kennenlernen. Ich reise viel, ich reise gerne. Das war für mich halt sehr attraktiv. Und du hast halt beispielsweise in Indien auch diese Kompaktkurse, also die Grundausbildung im Yoga, das sind 200 Stunden. So, und ich weiß halt auch hier in Deutschland kannst du auch dann teilweise berufsbegleitend über, sind das 1 oder 2 Jahre, so genau weiß ich es jetzt gar nicht, aber halt wirklich über einen deutlich längeren Zeitraum als halt, ich sag mal, einen Monat in Indien, aber dafür dann wirklich Vollzeit. Du bist halt einen Monat komplett drin. So, und ich sag mal, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wir hatten, würde ich sagen, ein im Gesamtschnitt schon echt ein gutes Niveau, ein sehr gutes Niveau, würde ich sogar sagen. Also es ist ja auch nicht so, dass du bei Null anfängst. Jemand, der sich dazu entscheidet, ich fliege jetzt nach Indien, meld mich da für eine Yogalehrerausbildung an, die kostet ja auch ein bisschen was, die Flüge kosten was. So, da macht es halt Sinn, das Ganze mit einer Reise zu verbinden. Aber jemand, der diesen Schritt geht, ist natürlich kein Beginner. So, das heißt, wenn ich dann anfange, fange ich ja auch nicht bei Null an. Und dann schnuppere ich einfach mal einen Monat komplett in den Yogi-Lifestyle rein. Und da ist dann auch zum Beispiel das Thema Ernährung ein großes Thema. So, weil im Yoga beispielsweise, du willst kein Leid erzeugen. Das heißt, da ist vegetarische Küche der Standard. So, und ja, das ist für jemanden, der sonst vielleicht nicht vegetarisch lebt, kann das halt auch für den Magen-Darm-Trakt erstmal eine kleine Umstellung sein. Oder dass du vielleicht das Gefühl hast, du kriegst zu wenig Nährstoffe rein. Ich habe jetzt für mich zum Beispiel einfach Sojaproteinpulver mitgenommen. Also ich persönlich würde es empfehlen. Man kann das guten Gewissens in Indien empfehlen auf so, ich sag mal, Kompaktkurs und dann wirklich einen Monat Vollgas. Man lernt sehr viel. Es macht sehr viel Spaß.
Ja, ich glaube, allein schon der Umgebungswechsel, Tapetenwechsel, ja, macht viel aus. Und Indien ist ja, also aus meiner Perspektive, auch kein Land, wo du mal einfach so reisen kannst.
Es ist schwierig zu bereisen, würde ich auch sagen. Es ist ein bisschen
schwierig.
Ja.
Es ist wirklich eine andere Kultur, egal was man darüber sagt. Und bevor man die Ausbildung direkt in Indien macht, wobei du es auch empfehlen würdest, ja, man braucht ein bisschen Vorerfahrung. Man muss sich entweder mit Yoga sich beschäftigt haben oder mit Indien sich beschäftigt haben.
Ja, also ich sag mal, empfehlen halt meinerseits jetzt wirklich aber auch aus dem Hintergrund, ich reise gerne und mir war bewusst, dass es anstrengend, also nicht nur körperlich anstrengend, sondern halt auch, Indien ist anstrengend. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich finde Indien, oder sagen wir intensiv, es ist ein sehr intensives Land. So, und wer da Bock drauf hat, vollste Empfehlung, geht ins Land, wo der ganze Spaß herkommt. Soll aber auch keinen, ich möchte in keinster Weise absprechen, dass die Angebote, die es in Deutschland, wo ich auch davon überzeugt bin, dass wir hier auch eine sehr hohe Qualität haben, mit Sicherheit teilweise wirklich auch eine bessere Qualität sogar als in Indien haben, durch, ich sag mal, medizinisch geschultes Personal, weil wenn du jemand werden möchtest, der sogar Yoga-Fortbildungen geben darf, der Lehrer ausbildet, dann hast du halt auch in Deutschland einen sehr hohen Standard.
Ja, da gebe ich dir recht. Es kann sein, dass die Standards sich deutlich unterscheiden. Mhm. Aber ich finde, das eine oder andere hat einfach seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, in Indien hast du ein bisschen mehr Philosophie, Kultur.
Definitiv.
Du hast die passende Ernährung, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Und die Ausbildung hier ist halt eventuell etwas anders begründet, vielleicht auch wissenschaftlich irgendwo auch untermauert. Das heißt, ein anderer Zugang und typabhängig, wo man letztendlich hingeht und wo man die Ausbildung macht. Aber um unseren Podcast zu konkludieren, ich finde, von dem Bild, was sich jetzt so entwickelt hat, ist Yoga eine sehr gute Bewegungskunst, vor allem und womit man präventiv sehr viele Beschwerden vermeiden kann.
Ja.
Siehst du das ähnlich?
100%. Also gerade das Stichwort Prävention. Ich bin davon, wie gesagt, sehr überzeugt. Würde jeder ein bisschen mehr Yoga machen, schon von jungen Jahren an, und das beibehalten. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jeden Tag Yoga machen muss. Lass es, wie gesagt, ein-, zweimal die Woche sein. Wenn ich einfach, wenn jeder ein bisschen mehr Yoga im Alltag integrieren würde, glaube ich, würde das auch die Krankenkassen super krass entlasten. Einfach durch diese Prävention, durch das Körpergefühl, was man dazu gewöhnt. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn jetzt jemand wie wir eine Yoga-Lehrerausbildung macht, wir haben ja schon als Physiotherapeut eine sehr fundierte Ausbildung, was Anatomie angeht, und in der Regel auch dann ein gutes Körpergefühl, würde ich jetzt mal sagen, dann ist das natürlich auch, dann setzen sich die Bausteine vielleicht einfacher zusammen, weil wir halt vieles einfach schon wissen und kennen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn ich mich halt als Laie, der halt damit sonst mit Anatomie oder mit Körper, außer vielleicht ich bin ambitioniert im Fitnessstudio und weiß jetzt, das ist der Bizeps, das ist der Trizeps und so, was ja auch schon gut ist, so. Wenn jeder ein bisschen mehr Yoga machen würde, würden wir als Gesellschaft sehr davon profitieren.
Ja,
und auch als Einzelnen, als Individuum.
Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Bewegung ist Heilung, Bewegung ist Leben.
Ja.
Sei es Yoga, sei es aber auch eine andere Sportart. Wenn wir uns alle ein bisschen mehr bewegen würden, das würde unseren Beruf vielleicht nicht ersetzen, aber unsere Arbeit auf jeden Fall viel einfacher machen.
100%. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
In dem Sinne, vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit, auch deine Expertise.
Danke für die Einladung.
Es hat mich sehr gefreut, dich heute als tatsächlich ersten Gast in unserem Studio zu haben. Ich denke, es ist auch ein Ehrenwort. Auch bist ja auch bekannt aus den vorigen Videos, wo wir auch einige Produkte getestet haben. Das heißt, wenn ihr mehr von Sebastian sehen wollt, schaut da gerne mal vorbei auf unserem YouTube-Kanal.